Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Hi und herzlich willkommen zum Lagebild-Podcast. Mein Name ist Julia Müller und wir wollen heute im LVU über die Wehrpflicht sprechen.
Mein Name ist Aaron Abhuhn und in der Meldung blicken wir heute nach Israel.
Und ich bin Peter Tauber und wir machen heute ein bisschen Kriegsgeschichte, was Clausewitz schon wusste.
Meldung.
Wir blicken in das israelisch-libanesische Grenzgebiet. Dort wurden am Samstag 12 Kinder in der Stadt Mashdal Shams während eines Fußballspiels durch einen Raketenangriff der Hezbollah getötet und mindestens 28 weitere Personen zum Teil schwer verletzt. Der Angriff führt sich in eine lange von der Hezbollah initiierten Kampagne ein. Seit dem 8. Oktober, also einem Tag nach dem Terroranschlag der Hamas gegen Israel, greift die Hezbollah nahezu täglich im Norden Israels militärische, aber eben auch zivile Ziele an. Diese Kampagne zwang Israel dazu, zehntausende Zivilisten dauerhaft aus ihren Häusern und Städten zu evakuieren und in anderen, grenzentfernteren Regionen unterzubringen. Aus israelischen Sicherheitskreisen hört man bereits vor dem samstäglichen Angriff auch zunehmend, dass diese Ausgangslage nicht viel länger hingenommen werden könne. Beachtlich ist dabei, dass die Hezbollah militärisch, auch im Vergleich zu Hamas, weitaus schlagkräftiger ist. Sie verfügt über ein großes Personenpotenzial ausgebildeter Kämpfer, verhältnismäßig moderner iranischer Raketensysteme und lässt sich aufgrund der geografischen Lage der Nähe zu Syrien durch den Iran weitaus besser versorgen. Die Hezbollah stellt sich also als weitaus schlagkräftiger dar, als es die Hamas jemals war. Wir nehmen diese Folge ja am Montagabend auf. Gleichwohl dürfte bereits jetzt klar sein, dass Israel in den kommenden Tagen, vielleicht sogar in den kommenden Stunden, eine militärische Operation gegen die Hezbollah durchführen wird. Fraglich ist nur, welches Ausmaß diese annehmen wird. Und da liegen, soweit ich aus israelischen Sicherheitskreisen höre, noch alle Karten auf dem Tisch. Denkbar wäre zunächst eine gezielte militärische Luftoperation gegen Ziele der Hezbollah im Libanon und Ziele der mit ihr verbündeten iranischen Revolutionsgarden in Syrien. Allerdings besteht nach wie vor die Option, dass die israelischen Streitkräfte auch eine, wenn auch begrenzte, Bodenoffensive in den Libanon beginnen, um die Hezbollah zumindest auch in der Grenznähe zu Israel zu zerschlagen. Wie genau Israel jetzt reagieren wird, wird insbesondere auch von den westlichen Verbündeten abhängen. Und sowohl die USA als auch Frankreich, wo ja momentan die Olympischen Spiele stattfinden, Stichwort Olympischer Frieden, haben wohl intern, also hinter den Kulissen, schon für eine eher begrenzte Reaktion geworben. In diesem Sinne, die nächsten Tage werden entscheidend sein.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
So, hallo alle zusammen. Wir wollen heute über die Wehrpflicht sprechen und das Thema ist ja aktuell in aller Munde. Wir wollen aber ganz am Anfang erstmal darauf eingehen, woher kommt das Ganze? Und wir haben ja auch einen Historiker unter uns, deswegen richte ich die Frage in Richtung Peter und frage ihn einfach mal.
Also, da könnte man eine extra Folge zur Geschichte der Wehrpflicht machen. Das ist unheimlich spannend, denn dass es in Deutschland eine lange Geschichte der Wehrpflicht gibt, hat unmittelbar was mit Napoleon zu tun. Und der L'Envie en Masse, also nach der Französischen Revolution, hat Napoleon ja die Franzosen begeistert und einen Siegeszug durch Europa angetreten. Die Staaten haben reihenweise Kriege gegen ihn verloren, auch die Preußen, die vorher sehr stolz auf ihre Armee waren. Und dann war es Scharnhorst, der mit anderen zusammen den Staat komplett reformiert hat, die sogenannten preußischen Reformen, aber einen besonderen Blick auf die Armee geworfen hat und gesagt hat, wir müssen eigentlich den Bürger zum Soldaten machen. Der Bürger ist verantwortlich für das Wohl des großen Ganzen. Und deswegen ist dieses schöne Zitat von Scharnhorst, alle Bürger eines Staates sind geborene Verteidiger, desselben die Grundidee für die Wehrpflicht, die wir in der Tat mit Gründung der Bundeswehr dann auch übernommen haben. Am 21. Juli 1956 ist damals die Wehrpflicht in der Bundesrepublik eingeführt worden, auch die Möglichkeit zur Kriegsdienstverweigerung. Und im Kalten Krieg wäre eine Bundeswehr ohne Wehrpflicht nicht denkbar gewesen. Wir haben die Wehrpflicht gebraucht für die Landes- und Bundesverteidigung und wir brauchen sie eben wieder, sonst kriegen wir keine Mannstärke hin, wie wir sie auch aufgrund unserer Verpflichtungen im Bündnis brauchen.
Das würde ich alles erstmal auch so unterschreiben. Ich möchte aber in der Geschichte noch ein ganz kleines bisschen weiter zurückgehen. Und ich glaube, Scharnhorst hat auch das Krümpersystem ins Spiel gebracht. Kannst du dazu vielleicht noch mal ganz kurz was sagen,
bevor Julia, wir gleich über verschiedene Modelle sprechen? Ja, erstaunlich gut informiert. In der Tat, Krümper ist ein anderes Wort für Soldaten gewesen. Und Scharnhorst hatte die Idee, weil die Franzosen als Besatzungsmacht den Preußen und auch den anderen deutschen Staaten ganz strenge Vorschriften, was die Größe ihrer Armeen betraf, gemacht hat, die Soldaten relativ schnell wieder auszutauschen, wenn sie ausgebildet waren. Also die haben eine Grundausbildung gemacht, 3 bis 5 Monate, und dann wurden sie beurlaubt und neue Rekruten eingezogen. Und so hat man dann eben die Aufwuchsfähigkeit, wie wir es heute nennen würden, der Armee hinbekommen. Und diese kurzfristig ausgebildeten Soldaten, die hat man eben Krümper genannt. Und das ist sozusagen eine der Vorstufen der späteren Wehrpflicht, die dann ja ein ganz großer Erfolg war, weil man eben den Bürger verantwortlich gemacht hat für das Wohl des Ganzen, für das Wohl des Staates. Auch andere Dinge, die wir heute noch in der Bundeswehr für essentiell erachten, das Eiserne Kreuz als Tapferkeitsauszeichnung, das ohne Ansehen des Standes, also an jeden, der tapfer war, verliehen werden konnte, nicht nur an Adlige, nicht nur an Offiziere. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, ein demokratischer Gedanke, wenn man so will, der auch auf diese Reform von Scharnhorst und Kneisenau und Clausewitz, wie sie alle hießen, zurückgeht. Also diese Heeresreformer, die in der Tat bis heute traditionswürdig sind für die Bundeswehr, die haben damals sehr Wegweisendes auf den Weg gebracht. Und vieles, was wir heute diskutieren, geht eben auf diese Männer zurück.
Im Jahr 2011 wurde die Wehrpflicht nach 55 Jahren ausgesetzt. Aaron, möchtest du vielleicht kurz was dazu sagen?
Ja, gerne. Die Gründe für die Aussetzung der Wehrpflicht waren natürlich ganz vielfältig. Einerseits, das gehört zur Wahrheit, war die Sicherheitslage damals eine andere, beziehungsweise sie wurde zumindest anders bewertet. Denn wir waren in Afghanistan gebunden und die gemeine politische Lage hat darauf hingedeutet, dass wir eher eine Berufsarmee wären, die mit hochspezialisierten Soldatinnen und Soldaten hochspezialisierte Aufträge im Rahmen der Unterstützung von verschiedenen Einsätzen überall auf der Welt wahrzunehmen haben.
Da würde ich direkt schon unterbrechen, Aaron, weil ich das für eine Legende halte. Weil sich da falsche Narrative festsetzen, die jetzt heute auch wieder gegen die Wiedereinführung oder Wiederscharfschaltung der Wehrpflicht ja benutzt werden, dass Wehrpflichtige in heutiger Zeit gar nicht in der Lage wären, die militärischen Aufträge zu erfüllen. Und man sieht in der Ukraine, dass das sehr wohl so ist, dass Wehrpflichtige das Rückgrat einer Armee sein können, einer erfolgreich kämpfenden Armee.
Ich kann ja gern noch dazu sagen, dass das ein sehr fragwürdiges Argument ist, aber das war ja damals, dieses Einsatzarmee gegen Wehrpflichtarmee war ja schon eine der wesentlichen Debatten, die es damals gab.
Naja, also eigentlich war ja der Kern der Debatte, dass der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg der Kanzlerin versprochen hat, er spart 8 Milliarden ein. Das war der Kern für die Aussetzung der Wehrpflicht. Und dass die FDP mit der Reduzierung der Wehrpflicht in der Koalition auf 6 Monate eigentlich ihr dadurch den Todesstoß versetzt hat, weil eine Wehrpflicht von 6 Monaten, so wie sie zumindest organisiert war, wenig Sinn gemacht hat. Dann hätte man gleich so eine Art Milizsystem oder ein Heimatschutzsystem daraus machen müssen, wie wir das jetzt ja teilweise haben. Also ja, du hast aber natürlich recht, es gab multiple Gründe und sicherlich ein ganz wesentlicher Grund, mit dem ich auch aus Sicht der Union hadere. Wir haben halt Armee ökonomisch gedacht, wie ein Unternehmen. Wir haben nicht verstanden, dass das eigentlich ein bisschen ist wie bei der Feuerwehr, die schafft man auch nicht ab, wenn es jahrelang nicht brennt. Und dass wir gut beraten gewesen wären, eine wie auch immer modifizierte Wehrpflicht, vielleicht als Kontingentwehrpflicht beizubehalten. Das haben wir nicht hingekriegt, haben uns auch treiben lassen von der FDP. Und jetzt haben wir den Salat, alle Strukturen, die damit in Verbindung stehen, auch die Wehrfassung sind weg. Und bevor wir ja jetzt darüber reden, wie man es machen kann, müssten wir eigentlich erstmal wissen, wie Julia ihren Einberufungsbescheid kriegt als Wehrpflichtige.
Das Thema kommt wahrscheinlich jetzt in jeder Folge erneut auf. Aber wir merken daran schon, dass es auf jeden Fall keine Sommerlochdebatte ist, sondern hochaktuell. Dafür gibt es ganz viele sehr gute Gründe. Es ist ja momentan auch immer wieder, steht im Raum Dienstpflicht oder Wehrpflicht. Ich finde, da müssen wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen und sagen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen beiden? Worüber reden wir hier überhaupt?
Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir anfangen. Und der Minister redet jetzt seit Monaten über ein Modell, aber wirklich substanziell ist noch kein Vorschlag gemacht worden. Ein Modell ist aber jedenfalls das Modell der Kontingentwehrpflicht. Und anders als bei dem Wehrpflicht nach altem Modell, wo ganze männliche Jahrgänge zum Wehrdienst herangezogen wurden, geht es bei dem Modell der Kontingentwehrpflicht darum, dass nur so viele Personen tatsächlich zum Wehrdienst herangezogen werden, wie die Bundeswehr auch tatsächlich braucht und wie die Bundeswehr auch tatsächlich ausbilden kann.
Ja, aber da sind wir direkt wieder bei der alten Debatte der Wehrgerechtigkeit, dass wir es einfach nicht schaffen, einen ganzen Jahrgang mit Wehrpflichtigen jetzt einzuberufen, weil wir in der Infrastruktur einfach noch nicht gut genug aufgestellt sind. Und das ist auch so ein Punkt, der mich da immer wieder stört.
Das stimmt ja nun mal auch historisch schon wieder gar nicht. Das ist ein völlig falsches Bild. Die Kontingentwehrpflicht, wie Aaron sie beschreibt, entspricht durchaus auch den Anfangsjahrzehnten der Bundeswehr. Auch 1956, als die Wehrpflicht eingeführt wurde, hat man ja nicht den ganzen Jahrgang eingezogen, sondern eine ganz kleine Zahl an Rekruten. Und erst Anfang der 70er Jahre war die Bundeswehr überhaupt in der Lage, den ganzen Jahrgang einzuziehen, inklusive derjenigen, die ausgemustert wurden, inklusive derjenigen, die Zivildienst gemacht haben. Und man hat auch an den Tauglichkeitsgraden in den Jahrzehnten immer wieder was geändert, sodass die Zahl derjenigen, die für die Wehrpflicht überhaupt zur Verfügung standen, von Jahrgang zu Jahrgang unheimlich variiert hat. Also dieses Bild, dass der ganze Jahrgang antreten müsste, das ist...
Ja, das wird doch heute auch natürlich nicht passieren, aber 2024 sind wir trotzdem nicht dazu aufgestellt, jetzt so viele Leute wieder aufzunehmen. Das würde vorne und hinten nicht funktionieren.
Wir können locker 100.000 im Jahr ausbilden. Wir haben Übungsplätze mit Unterkünften. Jeder Feldwebel, jeder junge Leutnant muss einen Rekruten ausbilden können. Dass die das nicht auf dem perfekten Niveau können, das ist ja unbestritten. Dass da investiert werden muss, dass wir mehr Unterkünfte brauchen, Kasernen reaktivieren müssen, die wir abgegeben haben, vielleicht neue bauen müssen dann. Ist alles unbestritten. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, dann zahlen wir irgendwann einen hohen Preis. Wir sehen, wie sich auch in der Ukraine die zeitliche Dauer der Ausbildung von Wehrpflichtigen reduziert durch den Verlauf des Krieges. Und wenn wir in einen Konflikt geraten, dann werden wir junge Männer in 4 bis 6 oder 8 Wochen ausbilden und an die Front schicken. Und zwar ausgebildet in Schulturnhallen und an Holzgewehren. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wir haben genug Infrastruktur und auch Leute, um mit einer Kontingentwehrpflicht anzufangen mit 15, 20.000 Mann. Das ist null Problem.
Parallel brauchen wir die Offensive in der Infrastruktur. Und ich möchte natürlich auch sagen, klar, die Ukraine hält sich so gut, weil dort eben eine Wehrpflicht besteht. Die Streitmacht dort ist quasi darauf gebaut und die halten jetzt gerade deshalb so gut durch. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass wir in Deutschland, dass wir das jetzt so den Bogen überspannen können. Und
wir werden im Zweifel werden wir halt durch die Wirklichkeit gezwungen. Alles, was wir jetzt unterlassen, werden wir irgendwann bitter bezahlen und werden junge Menschen in einem Krieg mit ihrem Leben bezahlen. Alles, was wir jetzt nicht tun, wird einen hohen Preis haben.
Vielleicht darf ich nochmal auf das Argument der Wehrgerechtigkeit zurückkommen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr herumjuristen. Aber das Argument, was ja auch das Bundesverfassungsgericht immer gemacht hat, ist die, dass die Wehrgerechtigkeit aus Artikel 3, also dem Gleichheitsprinzip, folgt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte Verfassungsrang hat. Richtig ist natürlich, dass man nicht aus unsachgemäßen Gründen eine Ungleichbehandlung hinsichtlich der Heranziehung vornehmen darf. Aber aus verfassungsrechtlich gerechtfertigten Gründen denke ich sehr wohl, dass man da auch erstmal kontingentieren kann. Denn ich glaube, völlig unbestritten ist, dass wir nicht von heute auf morgen 600.000 männliche Soldaten, Wehrpflichtige zum Wehrdienst heranziehen können. Das wird sicherlich etwas Zeit dauern.
So viele Jungs hat auch ein Jahrgang.
Ja, aber doch auch nicht 400.000.
Eine Jahrgangsbreite. Nein, auch nicht. Wir haben jetzt inzwischen ja eine Jahrgangsbreite, die ist deutlich niedriger. Also wir müssen 350.000 einziehen und die müssen alle auch noch tauglich sein. Ein Drittel ist oder 20% oder 15%, je nachdem, wie du den Tauglichkeitsgrad definierst, ist ja nicht tauglich aus gesundheitlichen Gründen. Dann wird ein Teil sowieso den Wehrdienst verweigern. Also ich bin da sehr bei Julia und auch bei dir. Wir müssen als erstes einfach mal anfangen und mal machen. Das brauchen wir für die Aufwuchsfähigkeit im Heimatschutz, aber auch für die aktive Truppe, je nachdem, wie die Wehrpflichtigen dann ausgebildet sind. Aber dann muss dringend mehr geschehen. Dann brauchen wir eben wieder Strukturen, die eine größere Zahl an Wehrpflichtigen eben unterbringen und ausbilden können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, dass da noch viel, viel zu tun ist und das Geld dafür ist auch noch nicht eingepreist. Also wir werden irgendwann auch nochmal über das liebe Geld reden müssen, wenn wir über Wehrpflicht reden und über einsatzbereite, kriegstaugliche Streitkräfte, ganz sicher.
Ich denke, ein letzter Punkt ist vielleicht noch ganz wichtig für die politische Debatte, dass man nochmal klar benennt, wofür brauchen wir das eigentlich? Wofür brauchen wir eine Kontingentwehrpflicht? Denn wir brauchen sie nicht, um im Friedensbetrieb 203.000 Soldaten der Bundeswehr zur Verfügung stellen zu können, sondern Sinn und Zweck des Vorschlages ist gerade, dass wir für Zeiten der Verteidigung, für Zeiten des Krieges die Bundeswehr, die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr um ein Vielfaches nach oben skalieren können. Also dass wir da eine effektive Wehrersatzorganisation haben, die dann auch Reservisten heranziehen kann, ausbilden kann und zu den Verbänden im Feld nachführen kann. Und dafür sind wir momentan nicht befähigt. Das kann momentan nicht geleistet werden. Und das ist der Sinn und Zweck, auch wenn es politisch natürlich nicht so sexy ist, zu sagen, wir brauchen eine Wehrersatzorganisation. Aber entscheidend ist, wir brauchen sie und wir müssen wissen, wer in diesem Land wehrpflichtig ist, wer Wehrdienst leisten kann und in welchem Umfang diese Personen dann auch
Ich würde da sogar noch weitergehen. Wir müssen in der Lage sein, alle jungen Menschen, die volljährig werden, zu erfassen, auch die Mädels. Das ist auch die Grundvoraussetzung für eine allgemeine Dienstpflicht. Das muss man jetzt mit den Männern, mit den Herren der Schöpfung erstmal machen, wegen der Wehrpflicht und der Kontingentwehrpflicht. Aber wenn wir das mit der allgemeinen Dienstpflicht ernst meinen, und ich halte das nach wie vor für das wichtige Ziel am Ende einer Entwicklung, die jetzt beginnen muss, dann brauchen wir diese Erfassungsstrukturen. Und dass die nicht mehr da sind, das ist das Problem.
Was Clausewitz schon wusste.
Der antike Historiker Plutarch berichtet von 120.000 Toten, über 60.000 Gefangenen. Am 30. Juli 101 vor Christus fand die Schlacht von Vercellae statt, und zwar auf den raudischen Feldern. Die Römer traten an gegen die Kimber und das Ganze endete mit der totalen Vernichtung der Kimber. Wie gesagt, 120.000 Tote, über 60.000 Gefangene. Dieser germanische Stamm hatte sich auf dem Weg gemacht, neue Siedlungsräume zu erschließen. Die klimatischen Bedingungen hatten dafür gesorgt. Das war zumindest einer der wesentlichen Gründe. Und die römische Niederlage wird auch als dritte Geburtsstunde Roms bezeichnet. Der Feldherr, der diesen Sieg errang, der wurde in einem Atemzug mit Romulus, dem Gründer Roms, genannt. Die Römer hatten übrigens wahrscheinlich nicht einmal 1.000 Tote zu beklagen. Also man sieht, welche Kraft die römische Armee da auf das Schlachtfeld brachte. Und übrigens hatten die germanischen Krieger auch ein echtes Problem mit den Temperaturen im italienischen, im Mittelmeerraum. Sie waren einfach die Hitze und die Schwüle der südlichen Länder nicht gewohnt und konnten entsprechend nicht kämpfen, mussten die Schilder vors Gesicht halten, weil sie sonst so sehr von der Sonne geblendet waren. So wird es in den historischen Quellen berichtet. Und diese Schlacht, die fand statt am 30.07.101 vor Christi.
Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform. Moderation Julia Müller, Aaron Appon und Peter Tauber. Konzept und Produktion Timon Radicke. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes oder auf unsere Homepage.